Ja, lieber Vater, so wie ein Stein im Wasser Kreide zieht, so möchten wir doch ein Licht sein in dieser Welt, in unserer Nachbarschaft, dass wir da auch durch den Glauben Wellen schlagen, dass andere Menschen spüren, dass wir deine Kinder sind. Oft fällt es uns nicht leicht, diese Wellen zu schlagen. Da sind wir doch lieber ein ruhiges Gewässer, schweigen, sind still und denken, dass wir doch auch so durchs Leben kommen können. Aber du möchtest, dass viele Menschen gerettet werden, dass wir doch Wellen schlagen, damit doch die Menschen nachdenklich werden und angesprochen werden, durch dich und deine Liebe den Weg zu dir zu finden. So segne bitte auch diese Stunde, lieber Vater. Danke, dass du Wilfried Meyer zu uns gebracht hast. Öffne unsere Ohren und ihm die Herzen, das Herz, und sei bitte gegenwärtig durch deinen Geist. Amen.
Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder hier in Grevenbroich. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. So einmal im Jahr klappt es wohl noch. Nachdem wir heute Morgen so über Form und Inhalte gesprochen haben, dachte ich eben, dann kann ich auch meine Jacke ausziehen. Es ist so warm. Und schwitzen, naja. So eine Sache, an richtiger Stelle schon, aber nicht gerne, wenn ich am Podium stehe. Ja, was für Gedanken habe ich heute mitgebracht? Vor einigen Wochen waren wir am ersten Mittwoch, die ersten jeden Mittwochabend im freien Eintritt des Kunstmuseums K20 in Düsseldorf. So oft wir können, gehen wir dahin. Wenn man schon was geschenkt gekriegt, dann muss man doch nicht so geizig sein, ne? Und einfach hingehen. Und dort hat es uns diesmal mit einer wunderschönen Ausstellung so gut gefallen, weil es eine Ausstellung zum Mitmachen für alle Besucher war. Und das war so etwas Ungewöhnliches. Unter anderem mit Führung wohlbemerkt. Und allen wunderschönen, Dankeschön, danke, danke, mit allen Erklärungen dazu. Da wurden wir in eine große Halle, muss man ja sagen, hineingeführt, in der es ein Gebäude gab, eigentlich zwei Räumlichkeiten, die durch eine Glaswand voneinander getrennt waren. So mussten wir in die erste Abteilung gehen und wussten gar nicht, dass wir gefilmt wurden, natürlich, um dann hinterher zu sehen, wie wir uns benommen haben oder was wir uns angeguckt haben. Und dann war ja die Glaswand, die beide Räume voneinander trennte. Wir konnten aber nicht hindurchblicken. Alles, was wir sahen, eigentlich nur so ein Spiegelbild. Also man sah sich ja auch selbst. Ja, und was fange ich damit an? Ich wusste das gar nicht. Dann gingen wir in den zweiten Raum. Der war von gleicher Größe, von einer ähnlichen Glaswand, also abgetrennt. Nur, dass man durch diese Wand hindurch gucken konnte und sehen, was im ersten Raum herumwandelte. Außerdem konnte man sich auch noch selber sehen. Denke ich zum Kuckuck nochmal, was ist das hier für eine Zauberei? Welche Kunst wird denn nun hier angewandt? Nun, mein Lieben, das musste sich jeder selber ausdenken. Zumindest war es sehr interessant, weil man beobachten musste. Also, ich dachte später, so etwas hat doch der Paulus auch mal geschrieben, im 1. Korinther Kapitel 13, und den möchte ich mal mit euch aufschlagen. Da macht er entscheidende Aussagen über die christliche Liebe. 1. Korinther 13, Vers 12. Und da steht dieser bekannte Satz: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Habe ich gedacht, ist ja interessant, dieser Text. Im Vergleich zu dem, was uns da im Museum geboten wurde. Und da fingen meine Räder an zu laufen. Ich denke, das muss ich auch mal darstellen können. Lilly möchte jetzt zu mir kommen und mir helfen, weil ich etwas hergestellt habe, was komisch ist. Ja. So. Jetzt nimm das in meine Hand. Wisst ihr, was das sein soll überhaupt? Nee, wisst ihr nicht, ne? Aber Lili weiß das. Nee. So. So, pass mal auf. Jetzt guckst du aber rein. Nee, nicht von der Seite, von vorne. Moment, ich führe dich jetzt. Ja. Guck mal. Was? Sie sieht nichts. Halt mal ein bisschen weiter weg. Immer noch nichts. Aha, jetzt siehst du mehr. Jetzt siehst du doch etwas. Aha, und was?
Verschwommen.
Ja, verschwommen. Das soll es auch. Sonst würde das ja nicht zu dem Bibeltext passen. Ich musste mir Gedanken machen, was gibt es eigentlich, was mich widerspiegelt und du kriegst kein klares Bild von mir. Ist gemein, ne? Findest du nicht auch? Aha. Dann wollen wir mal gucken, kannst du von dieser Seite besser sehen? Nee, auch nicht. Also nehmen wir doch lieber diese, ne? Und dann haben wir wenigstens Andeutungen. Mehr aber auch nicht. Und dann hat das ganze Ding seinen Zweck schon erfüllt, bis zum Ende, und dann brauche ich dich nochmal. Witzig, ne? Ja. So. Lassen wir den mal. Ihr könnt ruhig hingucken, aber wir wollen uns mit dieser Tatsache im geistlichen Sinne beschäftigen, denn was sagt Paulus eigentlich? Wir sehen jetzt in einen Spiegel hinein. Und was sehe ich? Ein völlig unklares Bild. Von wem eigentlich? Wer spiegelt sich in dem Vers 12 wieder? Bitte? Ja? Boah. Du denkst nicht an eine Person, ne? Ach, ja, wer wohnt denn da hinten? Aha. Also, das würde bedeuten, Gott stellt sich in einem unklaren Spiegel dar. Ist das richtig? Angenommen. Also ich habe so viel nachdenken müssen, weil das ja ein Bild ist, von einem Bild. interessanterweise. Warum ist dieser Gott eigentlich so unklar? Ich dachte immer, Glaube ist doch etwas ganz klar. Ja? Kannst du eins und eins zusammenzählen, dann kommt da zwei heraus. Ne? Und wenn Gott anfängt zu zählen, da kommt nicht zwei heraus, sondern ganz vieles. So vieles, dass du verwirrt wirst. Und du weißt nicht mehr, ja, ist das nun Gottes Wille? Oder ist das der Wille meines Pastors? Oder meines Vaters nur? Was fange ich damit an? Und dann habe ich mir das ganze Kapitel angeguckt. Es steht ja buchstäblich in Verbindung mit dem Thema Liebe. Sag mal, ist denn Liebe etwas Unklares oder was Klares? Ich führe dich jetzt aufs Glatteis. Ja, das weiß ich auch. Aber wir wollen uns das einfach mal hier in den Hinterkopf hineinstecken und nachher noch einmal diese Frage stellen. Denn der Text steht im Zusammenhang mit der Liebe Gottes. Ist mir früher ja nicht aufgefallen. Also wenn man nicht mit der Nase draufgestoßen wird, man merkt das gar nicht. Und ich kann jetzt nur sehen, einmal mitteilen, was ich entdeckt habe. Mehr auch nicht. Wenn Paulus hier in dem Kapitel von der Liebe Gottes spricht, dann betont er ihre absolute Beständigkeit. Wir wollen jetzt nicht alle Texte lesen, aber die Liebe Gottes ist beständig. Der ändert nicht seine Meinung. Mit anderen Worten, seine eigene Darstellung. Und die Liebe Gottes bleibt beständig, auch wenn die ganze Welt untergehen sollte. Denn alle Dinge, deren sich die Menschen rühmen und auf die sie stolz sind, längst vergangen sind, wird diese Liebe immer noch andauern. Also, meine Lieben, auch wenn ich sterbe. Gottes Liebe stirbt aber nicht. In einer schönen Dichtung Salomos im Hohen Lied heißt es, dass auch viele Wasser nicht die Liebe auslöschen mögen, noch die Ströme sie ertränken. Ist das nicht ein starkes Wort? Mensch, du kannst dich auf die Liebe Gottes verlassen. Wenn das von ihm aus selber dargestellt wird, dann muss es wohl stimmen. Einzig die Liebe ist unbesiegbar. Weißt du das? Du kannst einen Menschen totschlagen, aber die Liebe zu ihm oder von ihm zu mir ist unbesiegbar. Ist das klar, meine Lieben? Wisst ihr, wenn man im Leben, im jetzigen Leben geliebt hat, wie wird es denn im künftigen sein? Hast du schon mal deinem Ehepartner gesagt, ich liebe dich auch ewig? Und weiß gar nicht, was du damit versprochen hast. Damit ja, kommen wir nachher nochmal drauf. Aber es ist hochinteressant, dass die Liebe den Tod überdauert. Und ich habe meiner Frau gesagt, erstens, wenn Jesus wiederkommt, Hand in Hand. Wir gehen ihm entgegen. Und ich möchte, wenn du schon nicht in meinem Hause wohnen willst zukünftig und du das anders einrichten möchtest, dann wir gleich nebeneinander bauen. Ja. Also das ist unser Plan. Ja, man muss sich doch was einfallen lassen, sonst hält doch die Liebe schon auf der Erde nicht mehr. Ist doch schön, nicht? Also, Vielleicht ist gerade dieser Gedanke der Unbesiegbarkeit einer der wesentlichen Gründe für den Unsterblichkeitsglauben. Wo Liebe herrscht, da erhält das Leben einen Bezug zur Unendlichkeit. Also, das muss ja wohl noch stimmen. Vielleicht ist das der Grund, warum man dem anderen ewige Liebe verspricht. Zweiter Punkt. Paulus betont ihre absolute Vollkommenheit. Wisst ihr, was vollkommen ist? Ihr auch nicht? Ich weiß das auch nicht, weil ich es noch nicht erfahren habe. Deswegen, vollkommene Liebe. Wovon redet der Paulus bloß? Nun, weil sie eben göttlich ist. Das ist meine einzige Schlussfolgerung. Darum steht ja in der Bibel, Gott ist die Liebe. Da steht nicht, er hat sie. Sondern die Liebe ist Gott. Überlegt mal. Und davon macht uns Gott nur Angebote. Kannst du dir das überhaupt vergegenwärtigen? Was er da ausspricht, geht ja über unser Begreifen hinweg. Aber wir sollten es wenigstens mal hier reinkriegen, dass Liebe etwas Endloses ist. Ja, göttlich ist sie. Aber was wir Menschen heute davon sehen, ist im Prinzip nur ein Spiegelbild, und zwar ein unklares. Warum kein klares? Du würdest geblendet, du kannst es nicht sehen, du würdest die Augen zumachen, weil es zu hell ist. Mit anderen Worten, Gott wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Ja? Und doch ist er da. Siehst du dieses Geheimnis, was dahinter steckt? Und man muss ganz deutlich sagen, Liebe in sich selbst ist ein Geheimnis. Ja, unser Spiegelbild. Und das macht uns manches Mal Schwierigkeiten. Weil wir unvollkommen sind und gucken dann in die möglicherweise Vollkommenheit. Das leuchtet den Korinthern damals noch viel mehr ein als uns, denn Korinth war berühmt für seine Spiegelfabrikation. Und daher nimmt der Paulus jetzt sein Beispiel. Die korinthischen Spiegel wurden aus hochfein poliertem Metall hergestellt, wobei allerdings selbst die besten Stücke die Wirklichkeit nur so unvollkommen wiederzuspiegeln vermochten. So hast du den langen Satz verstanden. Damals gab es schon Spiegel und man hat ja welche ausgegraben. Nur daher weiß man das. Ja. Die hatten kein Spiegelglas, sondern ein Spiegelblech oder metallischen Spiegel. Man kann freilich auch annehmen, dass Paulus mit dieser Wendung gemeint hat, wir sehen wie durch ein Fenster, das mit dünner Tierhaut bespannt wäre. Wie solche zu jener Zeit üblich waren, alles was man dadurch sehen konnte, waren schattenhafte Umrisse. Jetzt ein Satz in Klammern, auch die Schriftgelehrten kannten ein Sprichwort, demzufolge Mose durch ein solches Fenster gesehen habe. Stellt euch das mal vor. Nach Paulus sehen wir jedenfalls in diesem Leben nur den Widerschein oder das Abbild Gottes. Und vieles bleibt uns rätselhaft und verborgen. Darum die Unklarheit. Diesen Widerschein sehen wir zum Beispiel in Gottes Welt. Zugleich in den Werken der Menschen, die etwas von dem sahen, der die Menschen erschaffen hat. Diesen Widerschein sehen wir vor allen Dingen, wenn wir in die Bibel gucken, in den Evangelien. Denn wen oder was stellt denn Jesus dar als Mensch? Wie? Das Bild Gottes. Er war es. Selber. Nicht? Und wie schwer haben es die Menschen damals gehabt, Gott in Jesus Christus zu sehen. Warum haben sie ihn abgelehnt? Und haben gesagt, solch einen Erlöser haben wir uns nicht vorgestellt. Den wollen wir auch nicht. Und den Israeliten zu Anfang ging es ja auch nicht besser. Der soll unser Gott sein, brauchen wir nicht. Wir sind andere gewöhnt, unsere Götter aus Ägypten. Und darum haben sie sich ein Kalb gegossen. Und das konnte man wenigstens sehen. Nur sie haben nicht gedacht, dass es tot sei. Komisch, ne? So viel Vernunft hat der Mensch. Ist es heute anders? Ich sehe. Für viele, ja, es hat damals auch sehr Gläubige gegeben. Stimmt's? Ja. Nur das Volk insgesamt hat Probleme gehabt. Obwohl in diesem Evangelium die Offenbarung Gottes vollkommen ist, vermag unser Geist sie nur unvollkommen zu erfassen. Meine Lieben, würden wir diese biblischen Inhalte wirklich begreifen, wir würden umfallen, vor lauter Staunen alleine schon. Darum ist ja auch die Aufforderung so stark, Gottes Wort in sich aufzunehmen. Wir haben heute Morgen vieles gelesen, ne? Texte. Verstanden haben wir so ganz wenig eigentlich nur. Und darum die Aufforderung, beschäftigt euch damit. Jeden Tag ein bisschen. Und ihr werdet immer klarer ein Bild entdecken können. Also nur derjenige, der wirklich sich dran macht und sagt, lieber Gott, hilf mir, heute dein Wort für mich besser zu begreifen. Der wird eine Erfahrung machen. Seht. Und das ist eine Gotteserfahrung. Eine richtig echte Gotteserfahrung. Und ich finde das immer, also wie ich mich freue, wenn ich was entdeckt habe, wie so ein kleines Kind. Das ist richtig schön. Man kriegt dann auch Lust. Und ich meine, ohne Freude und Lust machst du das auch nicht. Aber wenn du das erst einmal geschmeckt hast, Gott so ein bisschen geschmeckt, dann kriegst du erst Hunger auf mehr. Seht, wir sind als Menschen von Natur aus gierig. Stimmt das? Ich kann nie genug kriegen, besonders vom Pudding nicht oder vom Kuchen. Ich bin ein Kuchenesser. Freue mich schon wieder auf heute Abend. Ja. Aber meine Lieben, warum eigentlich? Ich bin von klein auf, ja, es war eine Ausnahme, wenn es Kuchen gab früher, aber man hat sich drauf gefreut. Und wenn es noch so einfacher Möhrenkuchen war, ja, mit Gemüse drin, ja. Nun, unser Geist vermag nur unvollkommen zu erfassen, weil der Endliche den Unendlichen niemals begreifen wird. Unser Wissen ist eben das Wissen eines Kindes. Auf dem Wege der Liebe jedoch werden wir sicher bis ans Ende geführt. Man muss es aber wollen. Gott drängt sich nicht auf. Aber er stellt sich hin und sagt, hier bin ich. Dann aber, wenn das Ende gekommen ist, wird der Schleier beiseite gezogen. Dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn erkennen, so wie er uns jetzt erkannt hat. Ohne Liebe aber werden wir dahin nicht gelangen. Ist das klar? Ich meine, mit dieser menschlichen Liebe schon, die so schön ist, ohne diese werden wir auch Gott nicht erkennen können, weil das sein Wesen ist. Und er will uns ja in dieses Bild hineintauchen und sagen, so wie ich bin, sollst du auch werden. Überleg das mal. Wir werden ohne Liebe dahin nicht gelangen, denn Gott ist die Liebe und nur wer liebt, der vermag auch Gott einmal zu sehen. Zum dritten Punkt, Paulus betonte die unbedingte Vorrangstellung der Liebe. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist und wirklich klar geworden ist? Wenn die Liebe Vorrang vor allem anderen hat, dann ist alles andere zweit-, dritt- und viertrangig. Und wenn du jetzt versuchst und sagst, der liebe Gott wird mich annehmen, wenn ich seine Gebote halte, was wird er dir antworten? Das habe ich nie gesagt. Wer seine Gebote hält, kommt noch nicht in den Himmel. Ist euch das auch klar? Nee, ne? Weil wir sowas mal gelernt haben. Nur die Bibel sagt was anderes. Nicht das Dogma rettet euch. Dogma. Und so. Dogma heißt zu Deutsch die Lehre. Was wir herausarbeiten, Sabbat für Sabbat, ist die Lehre. Gut, das ist eine große Hilfe. Aber wenn die Lehre nicht einmündet in die Liebe, dann nützt dich das Dogma, die Lehre, nichts mehr. Ist das klar? Mein Lieben, wir haben so oft gehört, bis wir es inhaliert haben und bis es ein Teil von uns geworden ist, dauert das manchmal ein ganzes Leben lang. Manche kommen auf dem Sterbebette erst zu solch einem Verständnis. Und meine Lieben, wenn ihr mich anguckt, ich bin einer, der lernt sehr langsam. Ich bin ja so schlecht im Lernen, ja. Aber ich werde manchmal so mit der Nase auf etwas stoßen, dass ich nicht mehr sagen kann, sorry, tut mir leid. Aber das packe ich nicht. Nein, die Liebe hat Vorrang. So wesentlich Glaube und Hoffnung sogar sind, noch wesentlicher, siehst du, und das sagt der Paulus hier in 1. Korinther 13. Wir sagen immer das so in einem Zug. Glaube, Liebe, Hoffnung. In Wirklichkeit ist die Reihenfolge falsch. Stimmt's? Was muss erst kommen? Liebe. Glaube und daneben gleich die Hoffnung. Glaube ohne Liebe ist kalt. Hoffnung ohne Liebe ist angefochten, zerbrechlich, ja sogar schrecklich. Nur die Liebe ist das Feuer, das den Glauben anfacht. Und die Liebe ist das Licht, das Hoffnung zur Gewissheit macht. Habt ihr diesen schweren Satz verstanden? So wesentlich ist das für den Paulus geworden. Und dann gucke ich nach 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1. Nächstes Kapitel, übrigens ursprünglich gab es die Kapiteleinteilung nicht. Aber Paulus, obwohl er jetzt im nächsten Gang ein neues Thema aufgreift, kann er von der Liebe noch nicht loskommen. Guckt noch mal schnell zurück und formuliert, strebet aber nach der Liebe. Nur so kommt er dann auch zu seinem nächsten schwierigen Thema in Kapitel 14. So habe ich den Satz formuliert, Liebe will gelernt sein. Und das ist zugleich auch eine Frage an uns alle. Glaubst du wirklich, dass man Liebe lernen kann? Also schwarz-weiß, ja oder nein? Habe ich euch so ins Schleudern gebracht, dass ihr jetzt den Mut verliert? Ja, bitte?
Liebe kann man nicht lernen, die kann man nur empfangen von Gott.
Und das musst du lernen. Darum gibt er ja dir schon so ein Angebot. Aber wenn da nichts wächst, dann verlierst du auch das, was du hast. Es hat früher mal einen Lehrgang gegeben, so ein richtiges Studium, das hieß der Liebe-Lernprozess. Das habe ich mir aber gut angeguckt, nur ganz begriffen habe ich das auch nicht. Vielleicht, weil ich mich nicht so damit beschäftigt hatte. Aber ich weiß doch, dass sehr viele Kinder ganz lieblos aufwachsen müssen, obwohl sie gerne etwas empfangen hätten. Aber wisst ihr, was ungewollte Kinder sind? Unerwünscht? Und doch sind sie da? Glaubt ihr, die fühlen das nicht? Jedes Kind weiß, ob es geliebt wird oder nicht. Oder ob es nur geduldet ist. Aus der Seelsorge weiß ich zu viel, meine Lieben. Ich war ja Seelsorger im Krankenhaus Waldfriede und wir hatten eine Geburtenstation. Wisst ihr, was ich da alles zu hören bekam? Na Johann, ich könnte noch heute weinen. Hält eine Mutter ihr Kind im Arm und sagt zu mir, alle anderen kriegen Besuch, nur wir kriegen keinen. Das ist hart, wenn der Erzeuger sich von dannen macht. Er hat keinen Mut mehr. Er will keine Verantwortung tragen. Er kann nicht lieben. Vielleicht ist er auch so einer, der nicht geliebt wurde. Das ist ein extra Thema. Aber ich weiß heute, wovon ich rede. Kann solch ein kleines Menschenkind auch später noch als Erwachsener die Liebe lernen? Ja oder nein? Und darauf habe ich eine eindeutige Antwort. Nur wenn du willst. Du kannst. Es wird dir schwer fallen. Aber du kannst, wenn du willst. Und so gibt es vieles in unserem Leben, was wir nicht wollen, aber doch könnten, wenn wir nur wollten. Wir können doch lieb sein, oder nicht? Natürlich muss ich mich überwinden. Bis auf den heutigen Tag. Wenn meine Frau sagt, kann ich heute Nachmittag eine Radtour machen? Es regnet doch noch gar nicht. Oh, sag ich, muss das sein? Ja, es muss sein. Was mache ich? Ja, ich packe ja schon die Räder drauf. Ich habe sie so lieb. Ich kann ja nicht mehr. Also ich habe mich dazu entschieden, heißt das. Auch wenn ich nicht Liebe fühle, und ich muss euch sagen, Liebe ist nicht primär ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Es ist das gute Wollen, das Wohltun des anderen. Und darum weiß ich, und ich habe, ich könnte jetzt aus der Erfahrung natürlich auch Beispiele nennen, wie jemand die Liebe gelernt hat, und ich habe ihm dabei geholfen, nicht? Ein völlig verwahrlostes Kind ist schließlich Beamtin geworden. Aber Liebe, heute ist sie ein liebender Mensch. Und darum sage ich mit Gottes Hilfe, sein, das ist Gottes größter Wunsch, dass wir in dieser Liebe auch leben. Meine Lieben, es ist ein Gesetz des Lebens, dass wir so werden wie diejenigen, auf die wir blicken. Es werden der Welt Vorbilder wie Filmstars oder Sportler oder andere Erfolgreiche hingestellt. Und wie oft werden die Nacheiferer enttäuscht. Um bei der Darstellung mit dem Spiegelrahmen zu bleiben, er verschönert nicht nur ein Bild, sondern er engt auch ein und kann zu einem Gefängnis werden. Hingegen das Schauen auf den trüben Spiegel ändert unsere Blickrichtung. Jesus enttäuscht uns nicht. Und darum der Satz, strebet nach der Liebe. 1. Korinther 13 ist sozusagen eine Hymne. Und eine Hymne ist einfach ein Lied, ein Betungslied auf die Liebe. Das Anliegen des Paulus in diesem Brief ist eine funktionierende Gemeinde mit den verschiedensten Begabungen. Ein anderes Mal sagt er, die Gemeinde ist wie ein Gebäude. Dazu gehören dann die Bausteine. Und wodurch werden die Bausteine zusammengehalten? Ach, haben wir wieder keinen Maurer unter uns. Was? Schön. Ja. Ja. Mörtel. Und was hält eine Gemeinde zusammen? Nicht der Mörtel, sondern die Liebe. Aber das ist eben wieder so ein Bild. Man kann es doch übertragen. Nicht wahr? So wie eine Familie auch zusammengehalten wird. Und das heißt eben von der Liebe, sie ist die höchste Gabe, die ein Mensch besitzen kann. Liebe und das Bedürfnis nach Liebe wird nie aufhören. Wenn ich in meinem Musikprogramm zu Hause, man kann ja heute alles aus dem Internet rausholen, ne? Bei den Liedern den Begriff Liebe eingebe, dann hört er nicht auf zu rattern. Über 1000 Lieder, vielleicht 1 Million Lieder, die von der Liebe singen. Naja, also das zeigt ja nur ein Bedürfnis. Nicht, dass man sie hat. Man sehnt sich nur danach. Die Liebe wird eben nicht aufhören. Auch wenn die unvollkommene, reine, selbstlose Liebe auf der Erde nicht zu finden ist. Klingt das nicht wie ein Gegensatz oder eine Unstimmigkeit? Wir singen von dem und reden von dem, was wir gar nicht haben, unter Umständen, aber was wir gerne hätten. Zumindest wünscht sie sich jeder von uns. Genauer hingesehen haben wir Menschen nur eine gemischte Liebe in jeder Hinsicht. So, wer ist verheiratet? Nur 2? Das war wenig, meine Güte. Da habt ihr auch die Liebe nicht kennengelernt, was? Oder sie ist schon wieder gestorben. Ja, was sagt man denn so bei der Eheschließung? Welchen Schwur? Entweder gesprochen oder unausgesprochen, ich weiß es ja nicht. Ne? Also, ich liebe dich. Einfach, ich liebe dich auf ewig. Ne? Und wir wissen überhaupt nicht, was wir da alles faseln. Was ich schon erlebt habe, es ist unglaublich. Also Lili, pass auf, wenn dir mal dieses Glück beschieden sein sollte, was der andere sagt und was du sagst. Überleg dir das gut. Oder ob du sagst, naja, also ewige Liebe eigentlich nicht. Ne, solange diese hält. Das wird nicht gesagt, aber gedacht. Und das ist sehr, sehr schlimm. Oder ich liebe dich, nicht weil mir alles an dir gefällt, sondern weil ich dich brauche. Wisst ihr, der letzte Satz, der wird nur nicht gesagt. ich rede aus der Praxis. Ich weiß, mit wem ich zu tun hatte. Ne? Oder wo die sterbende Frau schon dem Mann, ja in diesem Falle, gesagt hat, hör mal, ich weiß, dass du nicht alleine leben kannst, nimm eine Freundin, die sollst du heiraten. Da wird die Liebe dann schon gleich, ja, vermittelt oder vorgeschrieben oder was auch immer. Ja, das ist immer diese bedingte Liebe. Ich liebe dich nur, wenn du mich küsst. Ja, wunderschön. Und so könnten wir fortsetzen. Das heißt nicht, dass die Liebe in diesem Moment nicht echt wäre, aber sie ist nicht selbstlos. Das müssen wir deutlich sagen. Warum nicht? Ah, ganz einfach, weil wir Menschen sind. Ich liebe dich auch um meinetwillen. Ja, ich denke sogar, zu Gott dürften wir das auch mal sagen. Hast du wirklich schon mal im Gebet gesagt, ich liebe dich? Hast du? Nein? Oder hast du das nur als Überschrift mal gesagt, lieber Gott, so am Anfang, als Formel? Aber wie wäre es mal mit Inhalt zu füllen? Ich liebe dich. Ich habe so schöne Erfahrungen mit dir gemacht. Ich kann nicht mehr anders. Ich habe dich kennengelernt. Ich liebe dich, Gott oder Jesus. Mancher liebt ja auch Gott nur deswegen, weil er in den Himmel kommen will. Hast du das schon mal gehört? Ich liebe Gott. Ich will in den Himmel kommen. Mit anderen Worten, hoch, er will nicht sterben, dieser Feigling. Ja. Der hat Angst vor Petrus. Ja. Und dann gibt es diese Geschichten dazu. Vielleicht, und das habe ich in unseren Reihen oft gehört, wenn wir erstmal im Himmel sind, dann erfüllen wir uns alle Wünsche. Herrlich. Herrlich. Wie wäre es denn, wenn wir zu Gott hingehen und sagen, weißt du was, jetzt begreife ich erst, was du mit mir vorhattest. Ich habe dich ja gar nicht richtig gekannt oder gesehen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Mein Lieben, dieser Gedanke treibt mir einfach die Tränen in die Augen. Es ist schön, bei Jesus zu sein. Ich meine, es ist jetzt schon schön, aber nur, wenn du Erfahrungen mit ihm machst, wenn er sich zeigt oder wenn du ihn wirklich reinlässt. Und darum geht es. Ich persönlich tröste mich damit dem Gedanken, dass eben Gottes Liebe größer ist als alle meine schwachen Bemühungen um Liebe. Wer ewige Liebe und Treue schwört, der weiß im Prinzip ja nichts von der Wirklichkeit. Diese Tatsache der unvollkommenen Liebe macht eben den trüben Spiegel aus. Nur die himmlische Liebe ist das Abbild von Gottes Vollkommenheit. Ich sage mir, lieber Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich dich im trüben Spiegel auch erkennen kann. Meine letzte Sehnsucht wird dann auch noch in Erfüllung gehen. Insofern hat dann der Spiegel seine Aufgabe erfüllt. Stell dir das mal vor. Hab keine Angst vor dieser ungenauen Feststellung von Gottes Liebe. Spielt keine Rolle, wie trübe der Blick ist, wie ungenau wir uns ausdrücken, Sabbat für Sabbat. Wir machen immer falsche Aussagen, möchte ich mal behaupten, weil wir unvollkommen sind in unserem Verständnis. Aber wir brauchen Gott alle, um wenigstens eine Ahnung von ihm zu bekommen. Wenn das unklare Bild oder die mangelhafte Kenntnis von Gott schon so viel Freude und Hoffnung vermittelt, wie groß wird dann die Freude erst im Himmel sein. Meine Lieben, das ist mein Trost. Mit dem kann ich leben. Will ich es auch. Dann wird auch unser Lobpreis vollkommen sein und nie wieder verstummen. Auch viele Wasser mögen die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken, sagt Salomo. Und weil diese Tatsache so wichtig ist für unser Leben heute, setzt der Böse natürlich alles dran, um die Inhalte zu verzerren. Wer zu seinen Opfern zählt, kann Liebe von Liebelei oder gerne haben und gerne mögen gar nicht mehr unterscheiden. Seht, und darum ist es so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten. Es ist kein schönes Lied, sondern es ist eine schöne Gewissheit von der Liebe. Und ich möchte als ermutigenden letzten Gedanken sagen, Wachstum ist möglich. Ja, auch unsere schwache Liebe darf wachsen. Wir müssen sie nur lassen. Und das tut Gott. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und was bedeutet das jetzt in unserem Bild? Lilly, ich brauche dich wieder.
So, jetzt hältst du sie mal von hinten, dreh sie um. Ich bin der Meinung, dieser Spiegel darf nicht ewig halten. Wir wollen doch mal zur Wirklichkeit durchstoßen. Und dafür müssen wir den Rahmen sprechen. Wir müssen aus unseren engen Grenzen herauskommen. Aber wie würdest du das denn hier machen? So, jetzt halte ich mal. Versuch mal. Hast du den Mut? Die möchte die wahre Liebe kennen. Das ist es eigentlich. Aber dafür müssen wir nicht nur den Spiegel kaputt machen, sondern den Rahmen auch noch. Jetzt halten wir mal fest, nur an dieser Kante. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob wir auch noch einen Spiegel sprengen, einen Rahmen sprengen können. Achtung, fertig. Nein, oben an Eck anfassen. Und zieh. Ja. Ist er kaputt? Ja, natürlich ist er kaputt. Wir können ihn nicht mehr gebrauchen. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Erst wenn er kaputt ist, dann kann ich was draus machen. Guck mal. So, zeig mal, was er gemacht hat. Guck mal, was draus geworden ist. Aus unserem unklaren Spiegel und dem Rahmen. Nicht? Noch einen kleinen Moment. Ich muss den Schlusssatz nämlich noch sagen. Ja.
Paulus Bestreben ist ja, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Und darum will er die Decke vor unseren Augen wegnehmen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir brauchen dann weder Rahmen noch Spiegel. Die Sehnsucht ist Wirklichkeit geworden. Jesus hat das in seiner Bergpredigt doch gesagt. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also weg aus der Sklaverei. Wir haben es nicht nötig, Sklaven des Bösen zu sein. Fliehe das Böse. Lass dich auch von Menschen nicht mehr einengen, egal wer es ist. Wir dürfen keinen Zwang dulden. Suche deine eigenen Überzeugungen, deinen eigenen Glauben und wachse darin. Und darum die Ermutigung aus Hebräer Kapitel 3, meine Lieben, wenn wir jetzt schon Gottes Kinder sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Wisst ihr was? Wir brauchen dann keinen Spiegel mehr. Dafür hat Jesus selbst gesorgt. Die Liebe Gottes kennt eben keine Grenzen. Für die Freiheit hat Jesus sich mit seinem Leben eingesetzt. Und deswegen das Kreuz. Und er sagt, ich kann was aus deinem Leben machen. Wie schön, dass es das gibt, dieses Angebot. Und mit euch möchte ich deswegen jetzt Johannes Kapitel 3, Vers 16 auswendig zusammen sagen. Wollen wir das tun?
Ja.
Und er fängt an. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ja, der Blick auf das Kreuz erwärmt unser Herz und schenkt die Kraft zu glauben, zu vertrauen und Unruhe und Ungewissheit zu überwinden. Möge Gott uns gnädig sein. Amen.
Amen.